Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Mehrere 10.000 Frauen sollen beschnitten sein. In Deutschland. Meist ist diese Beschneidung schon in ihren Heimatländern passiert. Und diese genitalen Verstümmelungen, die bringen oft heftige Schmerzen, Scham und Traumata. Aber warum wird das überhaupt gemacht? Und wer hilft diesen Frauen? Und wie kann Aufklärung gegen Beschneidungen aussehen? Antworten jetzt in eine Stunde Liebe. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Es sind schmerzhafteste Verletzungen, oft mit einer Rasierklinge durchgeführt. Ich rede von weiblichen Beschneidungen, heute oft zutreffender weibliche Genitalverstümmelungen genannt. Die Sozialpädagogin Isabel Ihring, die hat ihre Doktorarbeit über Beschneidungen bei Frauen geschrieben an der PH Freiburg. Und sie ist eine der Autorinnen der dieses Jahr vom Fachverband Integra rausgegebenen Studie zur weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland. Isabel habe ich erstmal vorab gefragt, was genau ist weibliche Genitalverstümmelung bzw. Beschneidung?
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat das unterteilt in unterschiedliche Typen. Und letztendlich ist Beschneidung, was das äußere weibliche Genitale betrifft. Zum Teil wird eben in Anführungsstrichen nur die Klitoris beschnitten. Die wird dann teilweise entfernt oder ganz entfernt. Und im schlimmsten Fall wird das ganze äußere Genitale entfernt und wird am Schluss vernäht, sodass am Schluss nur noch eine kleine Öffnung bleibt für eben Urin oder Menstruationsblut.
Ich bin beschnitten. Bei Männern wird eben nur so ein Teil der Vorhaut entfernt. Also kann man weibliche Beschneidung damit eigentlich nicht vergleichen, weil da sozusagen an den Geschlechtsorganen selber etwas entfernt wird?
Ja, das kann man nicht vergleichen. Also es wäre so, wie wenn man bei dir jetzt ein Stück vom Penis abschneiden würde.
In welchem Alter wird dieser schwere Eingriff meistens vorgenommen? Kann man das sagen? Ist das ein bestimmtes Spektrum?
Nee, das kann man ganz schwer sagen, weil man kann ja auch das nicht Ländern zuordnen, sondern das sind immer Bevölkerungsgruppen und da unterscheiden sich die Traditionen total. Oder in vielen Ländern den Trend zu sagen, man beschneidet je früher, desto besser, dann kriegen es quasi die Babys nicht mehr mit und wissen es nicht mehr. Es gibt aber auch Bevölkerungsgruppen, die beschneiden ihre Frauen kurz vor der Hochzeit.
Das heißt wirklich vom Kleinkind, vom Säugling bis hin zur jungen Frau. Wer führt das denn dann in der Realität meistens durch?
Auch das ist unterschiedlich. Es gibt Beschneiderinnen, das ist dann so ganz traditionell, die das auch schon quasi immer diesen Beruf durchgeführt haben und das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es gibt, also es ist auch ein Trend zu beobachten, dass es immer mehr so in Richtung Medikalisierung geht. Das heißt, die Menschen gehen ins Krankenhaus und lassen das von Ärzten oder Ärztinnen durchführen.
In welchen Ländern ist das derzeit verbreitet? Sind es nur afrikanische Länder oder wo ist das besonders häufig noch?
Also am häufigsten passiert sicherlich auf dem afrikanischen Kontinent und da meistens so von Ost nach West. Aber wie gesagt, man kann es nicht Ländern zuordnen. Also ich selber war in Kenia. In Kenia beschneiden manche Bevölkerungsgruppen und der Großteil der Bevölkerungsgruppen beschneiden nicht. Also das kann man nicht so sagen. Und es gibt eben Länder, die beschneiden auch mehr so in Richtung schwere Form und manche machen das ganz, ganz leicht nur. Kann man einfach schwer sagen. Mhm. Und es gibt es nicht nur in Afrika, sondern es gibt es auch in Indonesien, in asiatischen und arabischen Ländern. Aber auch da wieder bevölkerungsabhängig. In Somalia sind nahezu alle Frauen beschnitten. In westafrikanischen Ländern, im Senegal oder so, sind es bestimmt eher nur bestimmte Bevölkerungsgruppen und deshalb nicht ganz so viele wie eben in Somalia.
Was sind die Folgen dieses Eingriffs für die Frauen?
Während des Eingriffs auf jeden Fall akute Schmerzen bis hin zu Schockzuständen, Blutverlust, Infektionsgefahren. Das zieht sich natürlich auch langfristig, also Infektionen, die chronisch werden. Grundsätzlich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Urinieren, beim Menstruieren, also alles Mögliche. Also das kann alles auftreten, das muss aber nicht auftreten.
Denkbar wäre, dass Frauen unfruchtbar wären, dass sich Entzündungen entwickeln. Und psychologisch, was macht das mit den Frauen?
Kann ich schwer sagen. Also es gibt wenig Studien zu, was es mit den Frauen macht. Man kann natürlich schon davon ausgehen, dass so ein schwerer Eingriff, der in der Kindheit erlebt wird und wo eben vor allen Dingen auch so dieses Gefühl von, meine Mutter hat mich dem ausgeliefert, dass das was macht. Und da haben mir auch, also in meiner Doktorarbeit, Frauen was zu erzählen und gesagt, das war für sie ganz schlimm und das wirkt auch noch nach. Aber was genau und so, das kann man echt schwer sagen.
Meistens gibt es ja eine Idee dahinter, warum man etwas macht. Was ist in diesem Fall die Idee dahinter? Ist das eine Art Fruchtbarkeitsritual? Was hast du da rausgefunden?
Also die Idee dahinter ist auch so vielfältig wie eben die Beschneidungsformen letztendlich. Es gibt Leute, die glauben, grundsätzlich steht immer dahinter, dass Menschen glauben, dass es den Mädchen gut tut. Also dass sie nur durch diese Beschneidung einen guten Platz in der Gesellschaft kriegen können. Und zu einem guten Platz, in Anführungsstrichen, gehört immer, dass sie nur durch die Beschneidung verheiratet werden können oder ihren Mann finden. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen, also von mythischen Vorstellungen über Aberglaube bis hin zu eben patriarchale Strukturen, die sich da zeigen, so wenn du beschnitten bist, bist du mein Besitz, da kann ich kontrollieren, mit wem du geschlafen hast. Man kann sicherlich sagen, dass es ursprünglich ein patriarchaler Brauch war, bestimmt.
Isabel Ihring über die Herkunft weiblicher Beschneidung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir reden über weibliche Beschneidungen, die sind in etlichen Ländern bis heute noch Alltag. Auch in Deutschland soll es Mädchen und Frauen geben, denen eine Beschneidung zumindest droht. Verlässliche Zahlen darüber gibt's nicht. Die Organisation Terre des Femmes schätzt, dass 13.000 Frauen in Deutschland gefährdet sind. Ich habe die Mitautorin einer Studie über Beschneidungen, Isabel Ihring, gefragt, ist das auch eine Generationsfrage? Also lassen jüngere Menschen Beschneidungen eher bleiben?
Ja, klar. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie viel darüber gesprochen wird, wie viel Offenheit da ist, wie viel Aufklärungsarbeit, wenn sie davon gehört haben und über Gesundheit zu sprechen irgendwie ein Stück weit Normalität erlangt, dann ist es natürlich leichter, darüber zu sprechen und dann sind die Menschen aufgeklärter, ist ja logisch, wie bei uns auch. Und dann lehnen sie das auch eher ab, während natürlich in Regionen, vielleicht dörflicheren Regionen, wo man vielleicht nicht ganz so leicht an Informationen kommt, ist es natürlich immer schwerer, Leute zu finden, die wissen, warum es abzulehnen ist. Weil grundsätzlich besteht die Idee von, es tut unseren Frauen gut. Also es steht nicht im luftleeren Raum. Es hat immer einen Sinn und dieser Sinn besteht darin, Frauen den bestmöglichen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und da gehört Beschneidung dazu.
Ist es in einigen Ländern auch strafbar, wo das stattfindet?
Ja, in allen. So nahezu in allen.
Hier bei uns in Deutschland natürlich auch. Aber es gibt schon Fälle, wo Leute zum Beispiel in ein Heimatland gehen, um sich da die Tochter beschneiden zu lassen. Oder gibt es auch dokumentierte Fälle, dass das in Deutschland passiert ist?
Nee, dokumentierte Fälle nicht. Aber es gibt hinter vorgehaltener Hand, dass man sagt, ja, das ist passiert oder die Familie XY hat das gemacht. Aber es ist einfach schwierig, weil die meisten Leute, mit denen wir auch gesprochen haben, wissen ganz klar, dass es verboten ist. Die meisten Leute verstehen auch, warum es verboten ist und machen das nicht. Eine kleine Minderheit, die sehr, sehr konservativ sind und extrem an dieser Tradition festhalten oder insgesamt an Traditionen festhalten, wenig hier angekommen sind, vielleicht auch wenig Zugang zu offeneren Leuten oder zu Bildung oder zu sonstigem, die dann sagen, das ist für mich wichtig und dann bringe ich das Mädchen ins Heimatland oder so.
Und dann habt ihr qualitative Interviews geführt, mit den Frauen gesprochen. Wovon haben die euch berichtet?
Die Frauen, die erst sehr kurz da waren, die haben sehr viel davon berichtet, dass es einfach im Heimatland sehr normal ist und dass sie erst hier langsam so verstehen, dass es hier nicht dazugehört und dass sie verstehen, dass nicht alle Frauen beschnitten sind. Das wird langsam so klar und kommt langsam so an. Sie haben dann auch berichtet, dass sie viele Schmerzen haben, das berichten alle, also dass sie oft Schmerzen haben, dass sie oft gesundheitliche Probleme haben dadurch. Und diejenigen eben, die erst sehr kurz da sind, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, berichten von unerfahrenen Ärzten und Ärztinnen. Das heißt, über Ärzte, die irgendwie schockiert sind bei dem Anblick oder Ärzte, die überhaupt ganz unwissend sind und die Frauen gar nicht ansprechen und den Frauen es dann auch nicht möglich ist, über ihre Schmerzen zu sprechen. Während die Frauen, die länger da sind, die berichten andere Sachen. Die sagen zwar auch, dass es im Heimatland normal ist, aber bei denen ist schon sehr viel deutlicher klar, dass sie verstehen, warum das abgelehnt wird und dass sie ihre Töchter zum Beispiel auch nicht beschneiden lassen und dass sie das sehr schätzen, dass sie endlich nicht mehr unter diesem sozialen Druck stehen und die Freiheit haben, ihre Töchter hier nicht beschneiden zu lassen. Ich will nicht sagen, dass die Frauen, die kürzer da sind, vorhaben, ihre Töchter beschneiden zu lassen, nur man merkt einfach, wie viel Zeit es braucht, bis ein Gespräch dazu möglich ist, bis es bei den Leuten ankommt, dass es hier verboten ist, dass es auch für sie Anlaufstellen gibt und so weiter. Wenn irgendwann mal klar wird, dass die ganzen Konsequenzen, die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die die Frauen selbst haben, mit dem Eingriff zusammenhängt und dass sie das natürlich nicht für ihre Kinder wollen, ist die Chance groß, dass sie das nicht machen.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man ein bisschen aufpassen muss bei dem Thema, dass man nicht in rassistisches Argumentationsmuster kommt. Was meinst du damit oder wo ist da die Gefahr?
Also es fängt schon damit an, dass man Frauen gewisse Dinge zuschreibt, also schwarzen Frauen gewisse Dinge zuschreibt. Und da gehört eben sowas wie so eine, ich sage es mal in Anführungsstrichen, barbarische Tradition wie weibliche Beschneidung dazu. Weil, ich sage es ganz platt, in Afrika macht man das ja so. Da sind die ja sehr unzivilisiert, da ist ja noch da haben die Männer irgendwie die Hosen an und die bestimmen und so weiter. Also so die typischen Klischees. Und damit so ein ganz homogenes Bild von afrikanischen Ländern zeichnet, von den Menschen dort, von ihrer Unzivilisiertheit, von ihrer Ungebildetheit und so weiter. Und das sind alles so postkoloniale Strukturen und auch rassistische Herangehensweisen. Und wenn man dann im Kontakt ist mit Menschen, die vielleicht beschnitten sind oder eben Probleme haben irgendwie und zu einer Beratungsstelle kommen und die nicht auf Augenhöhe behandelt, dann passiert es einfach schnell, dass sich Menschen von oben herab behandelt fühlen. Und das ist das, was auch viele, viele Frauen nicht nur in dieser Studie, sondern auch in meiner Studie erzählt haben. Und sie gesagt haben, wir Schwarze, wir werden immer so behandelt, als wären wir irgendwie ein bisschen dumm, als wären wir ein bisschen rückschrittlich.
Und die Sexualaufklärung geht nur, wenn man das Gegenüber voll und ernst nimmt, logischerweise.
Jede Aufklärung. Also in dem Augenblick, wo ich mit Menschen zu tun habe und ihnen vermittle, du bist ein bisschen dumm und ich weiß es besser, haben Menschen da keine Lust mehr drauf. Und so funktioniert es auch nicht mit einer Aufklärung gegen Beschneidung. Das noch dazu ein sehr intimes Thema ist, wo man sich sehr öffnen muss. Es funktioniert nicht, wenn da kein gleiches Verhältnis da ist.
Isabel Ihring von der PH Freiburg über weibliche Beschneidungen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wie sieht gute Aufklärung über weibliche Beschneidungen aus? Welche Hilfen bräuchte es? Welche Angebote? Das haben sich die Autorinnen der Studie zur weiblichen Genitalverstümmelung auch gefragt. Dr. Isabel Ihring von der PH Freiburg habe ich gefragt, was empfehlen Sie da als Studienmitautorin?
Ja, also so mal als allererstes sind wir der Meinung, dass es sehr viel mehr Vernetzung unter den Migrantenorganisationen geben muss. Also es gibt einfach ganz viele, die schon ganz weit sind und super, super tolle Arbeit machen. Und dann bräuchte es vor allen Dingen Menschen, die also aus den Migrantenorganisationen fest angestellt werden, um diesen Job zu machen. Also viele haben gesagt,
also Beratungen durchzuführen?
Genau. Aufklärungsarbeit, Beratung und so weiter. Also die ganze Begleitung von betroffenen Frauen. Also bei uns gab es einige Antworten, die gesagt haben, Deutsche wollen immer, dass wir irgendwie für die übersetzen und dass wir irgendwie unsere Sprachkenntnisse zur Verfügung stellen. Sie wollen auch, dass wir den Kontakt knüpfen, aber sie wollen vor allen Dingen, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Aber wir müssen auch leben. Und das spiegelt auch wieder so eine Haltung gegenüber Migranten wider, dieses
es gibt da keine festen Stellen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen.
Nee, und es ist klar, dass auch letztendlich nicht unbedingt gewollt ist, dass sie die festen Stellen und die guten Stellen kriegen. Also sage ich jetzt mal ganz provokant. Mhm. Und das spiegelt sich auch wieder in den Antworten. Also die machen tolle Angebote, machen teilweise tolle Projekte, die über Jahre schon sehr erfolgreich sind und haben ständig ein Geldproblem, weil sie nichts finanziert kriegen.
Das sind, muss man sagen, kleinere private Vereine. Ne? Wir reden jetzt nicht von größeren Organisationen.
Nee, wir reden von den Vereinen, die sich selbst gegründet haben, die aus ihrer Erfahrung irgendwie hier in neuen Deutschland zu sein, das weitergeben wollen an ihre Landsleute. Es sind die, die tatsächlich am nächsten dran sind. Das sind die beste Arbeit machen und die Menschen kennen und ihr Vertrauen haben. Aber das sind auch gleichzeitig die am wenigsten Geld haben.
Wie sieht es denn aus auch mit dem Know-how, was zum Beispiel bei Sexualberatungsstellen da ist, bei Medizinern? Ist das Thema überhaupt schon bei sozusagen Experten auf dem Schirm oder ist das eher noch ein Randthema?
Ich glaube, es ist zwar noch ein Randthema. Also für die Frauen, die wir jetzt irgendwie interviewt haben, sagen, dass es schon noch sehr viel Unwissenheit gibt. Und die sich eben entweder darin zeigt, dass gar nicht drauf angesprochen wird oder dass Ärzte und Ärztinnen sehr schockiert reagieren oder dass sie einfach überhaupt nicht wissen, wie sie mit den Frauen umgehen sollen. Ich glaube schon, dass es noch eine große Unwissenheit gibt, aber es gibt gleichzeitig auch wieder Mediziner, die sich sehr engagieren und sehr, sehr, sehr gut Bescheid wissen. Es ist nur schwierig, Frauen zu den entsprechenden Medizinerinnen zu vermitteln.
Warum ist das schwierig?
Weil es nicht so viele gibt. Aber das müsste halt mehr bekannt gemacht werden, es müssten mehr Ärzte Bescheid wissen. Und Frauen dahingehend beraten und auch dahingehend beraten, dass es mittlerweile von der Krankenkasse übernommen wird und nicht mehr als Schönheits-OP gilt und so weiter. Es wäre schön, wenn es mehr Sensibilität dazu hätte und die entsprechenden Stellen, die mit Frauen potenziell zu tun haben, die irgendwie von Beschneidung bedroht sein könnten, Bescheid wissen, dass das zum Beispiel, und das ist zum Beispiel jetzt wichtig, wenn Menschen hierher kommen, eben aus Fluchtgründen, dass zum Beispiel wichtig ist auch diese Frage zu stellen, ob sie von Beschneidung bedroht sind und so weiter. Also es ist einfach wichtig, auch im Asylverfahren nachher.
Sagt Isabel Ihring, die Sozialpädagogin aus Freiburg, ist Mitautorin einer Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung. Und sie hat ihre Doktorarbeit über das Thema geschrieben. Die Studie haben wir euch auch verlinkt unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es gibt Hilfe, auch medizinische Hilfe, Operationen zum Beispiel, für Frauen, die von Beschneidungen betroffen sind. Cornelia Strunz, die arbeitet als Chirurgin und Oberärztin beim Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Dort gibt es eine spezielle Abteilung für soziale und medizinische Hilfe für Opfer solcher genitalen Verstümmelungen. Cornelia Strunz hat meiner Kollegin Tina Kiesling vor einigen Wochen verraten, ob die Zahl hilfesuchender Frauen wegen Beschneidungen zugenommen hat.
Also uns gibt es ja hier im Krankenhaus Waldfriede in Berlin seit fast 4 Jahren. Und in der Zeit habe ich schon eine zunehmende Anzahl von Frauen, die hier medizinische Hilfe in Anspruch nehmen oder die mich kontaktieren. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach einen zunehmenden Bekanntheitsgrad jetzt haben nach 4 Jahren, dass einfach mehr Sozialämter von uns Bescheid wissen oder Leute, die im Sozialdienst arbeiten oder auch Flüchtlingsunterkünfte, die uns dementsprechend halt anrufen und unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, kann aber auch damit zusammenhängen, dass halt mehr Asylsuchende hier nach Deutschland kommen.
Was begegnet Ihnen denn in Ihrer Sprechstunde? Also welche Geschichten erfahren Sie denn da?
Ja, ganz unterschiedliche. Also teilweise sind die Frauen schon unglaublich lange auch in Deutschland, sind mit 3 Jahren aus dem betroffenen Heimatland nach Deutschland gekommen, aus Eritrea, Guinea, aus Somalia, leben schon lange, lange Zeit in Deutschland, sprechen dementsprechend auch hervorragend natürlich die Sprache. Dann gibt es aber auch Frauen, die wirklich gerade erst seit 1, 2 Jahren in Deutschland sind, geflüchtet sind, im Schlauchboot, also das, was man so in den Zeitungen liest. Und die Frauen, die haben halt starke Schmerzen beim Wasserlassen oder auch Menstruationsbeschwerden, wenden sich dann vielleicht an einen Sozialarbeiter, der mit denen zum Gynäkologen geht und die mich dann wiederum anrufen. Also sind schon viele Frauen dabei, die sich mir gegenüber öffnen und wirklich medizinische Hilfe benötigen. Ich hatte jetzt gerade eine junge Frau in der Sprechstunde, die aus Somalia kommt und komplett zugenäht ist. Da ist eine winzige kleine Öffnung noch vorhanden und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Frau unglaubliche Schmerzen hat beim Wasserlassen und bei der Menstruation und die wird jetzt auch relativ bald bei uns hier operiert.
Was genau passiert denn bei Ihnen?
Also wir bieten eine ganzheitliche Hilfe an. Ich biete einerseits die Sprechstunde an, wo die Frauen sich das erste Mal vorstellen können. Dann bieten wir die Operationen an. Und dann bieten wir aber zusätzlich noch eine Selbsthilfegruppe an, die sich einmal im Monat trifft, wo wir mit den betroffenen Frauen in einer ganz anonymen Runde über das Thema reden können. Wo wir den Frauen natürlich auch sagen, dass es ein Straftatbestand ist in Deutschland, dass die Frauen sich bei uns auch halt anonym vorstellen können, dass wir diese Operationen durchführen. Manchmal reden auch bereits operierte Frauen über das Erlebte, wie es ihnen hier ergangen ist nach der Operation, sodass andere Frauen dann vielleicht auch wieder Mut bekommen, sich bei mir unter 4 Augen in der Sprechstunde dann zu melden. Viele Frauen bei uns, die operiert worden sind, bekommen auch Kinder. Und wenn die Mädchen gebären, erkläre ich denen das jedes Mal, dass sie ihr Kind natürlich nicht beschneiden lassen dürfen, was denen auch völlig bewusst ist. Und die Mütter, die hier ihre Mädchen gebären, müssen auch nachweisen, dass ihre eigenen Kinder unversehrt sind. Und die wissen, dass es letztendlich wirklich ein Straftatbestand ist und sofort ausreisen müssen, wenn sie ihren Kindern das gleiche Leid hier antun würden.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach irgendwelche Anhaltspunkte, die ich jetzt zum Beispiel auch erkennen könnte, dass einem Mädchen sowas droht, wo ich vielleicht einschreiten könnte in irgendeiner Art und Weise?
Ich hatte letztens mal eine besorgte Lehrerin, die mich angerufen hat und die hat ein Mädchen in der Schule, die aus Ägypten kommt. Und dieses Mädchen wollte in den Sommerferien zurückreisen, um sich dort beschneiden zu lassen. Und da stockte mir auch so ein bisschen der Atem, weil sie da Hilfe brauchte und Beratung wollte und so weiter. Und da habe ich ihr auch ganz klar gesagt, dass es natürlich ein Straftatbestand ist, wenn das Mädchen in den Sommerferien zurückgeht und sich dort beschneiden lässt. Also da muss man natürlich hellhörig werden, wenn man sowas hört. Und ganz am Anfang, als wir das Desert Flower Center hier im Krankenhaus Waldfriede eröffnet haben, kam eine Mutter, die mit ihrem Mädchen hier in Deutschland lebt. Und das Mädchen war in den Sommerferien mit dem Vater gemeinsam im Heimatland im Sudan. Und als sie dann zurückkam, hat das Mädchen immer über Schmerzen geklagt. Und da hatte die Mutter Angst, dass das Kind dort beschnitten wurde. Also das sind so Alarmzeichen, wo man natürlich hellhörig werden muss.
Aber dann direkt Anzeige, ich meine, dann das bringt ja im Prinzip auch nichts, ne? Dann ist ja eher so Aufklärung angesagt.
Ja, na klar. Also ich meine, diese eine Frau, die letztens bei mir in der Sprechstunde war, die wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgefordert, nachzuweisen, dass ihr Kind nicht beschnitten wurde. Und sie meinte auch zu mir, nein, Frau Strunz, das würde ich doch auf gar keinen Fall machen. Und das finde ich sinnvoll, dass die Frauen das regelmäßig nachweisen müssen, dass sie wirklich regelmäßig zum Kinderarzt gehen müssen und die Kinderärzte da vielleicht auch sensibilisiert sind, wirklich auch nachzuschauen und wirklich auch die Windel auszuziehen und zu gucken, dass das Kind unversehrt ist.
Sagt die Chirurgin Cornelia Strunz aus Berlin. Sie ist spezialisiert auf Hilfe bei weiblicher Genitalverstümmelung. Das Interview mit Tina Kiesling war eine Wiederholung aus dem Juli 2017.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Friederike Butcher ist 24. Sie hat Frauen und Männer für ihre Bachelorarbeit zu weiblichen Beschneidungen befragt im Fach Angewandte Gesundheitswissenschaften an der FH Furtwangen. Friederike, du bist im Ausland zum ersten Mal mit Beschneidungen in Berührung gekommen. Wo war das?
In Tansania. Dort habe ich einen Freiwilligendienst absolviert, habe also dort ein Jahr vor Ort gelebt und habe irgendwann mal zufällig eine Deutsche in Tansania kennengelernt, die vor Ort Aufklärungsarbeit betreibt gegen weibliche Beschneidung. In Tansania ist die Prävalenz sehr unterschiedlich, je nach Region. Also das schwankt von 0%, also von gar keine betroffenen Frauen, bis hin aber zu ungefähr 60%, die beschnitten wurden.
Hast du auch in Tansania mitbekommen, warum Menschen das dort machen?
Nicht direkt. Ich habe nochmal auch im Zuge meiner Bachelorarbeit ein Interview in Tansania geführt mit einer Einheimischen, die sich gegen weibliche Beschneidung einsetzt und die in so einem örtlichen Netzwerk arbeitet. Und sie meinte, es ist ganz, ganz viel Tradition. Man macht es und man macht es einfach weiter, ohne es groß zu hinterfragen. Das nannte sie als Hauptgrund. Aber auch Sachen wie, dass das Mädchen zum Frausein, also zur Frau werden, indem sie eben diese weibliche Beschneidung durchmachen oder überstehen müssen. Damit hängen ganz viele Rituale zusammen. Diese Frau in Tansania hat erzählt, es werden quasi dann alle Mädchen aus dem Dorf, die im beschneidungsfähigen Alter sind, in einem Raum versammelt. Die werden dann von einer Beschneiderin alle hintereinander beschnitten und die bleiben dann dort in diesem Raum zusammen, bis quasi die Wunden verheilt sind. Und wenn die Wunden verheilt sind, gibt es ein großes Fest. Es gibt Geschenke, es gibt gutes Essen. Auch in der Zeit kommen wohl heiratsfähige Männer vorbei und es ist gleichzeitig so eine Art Brautschau auch.
Das heißt, es ist ein großes gesellschaftliches Ereignis.
Richtig, genau. Was es auch wiederum so schwierig macht, die weibliche Beschneidung abzuschaffen, weil dadurch auch ein Fest verloren geht im Prinzip.
Jetzt hast du knapp 40 Frauen und Männer aus Ländern, wo es diese weibliche Genitalverstümmelung oder Beschneidung gibt, befragt. Was hast du die Leute gefragt? Was wolltest du rausfinden?
Ich habe verschiedene Aspekte befragt. Das kann man ungefähr in drei verschiedene Teile einteilen. Einmal habe ich Faktenwissen nachgefragt. Da ging es ganz viel um die medizinischen Folgen von weiblicher Beschneidung. Dann ein zweiter Aspekt, Gründe, Sinnigkeiten, Begründungen abgefragt, warum weibliche Beschneidung eben eventuell weiterhin praktiziert wird. Und die dritte Frage, also der dritte Teil bestand aus einer Frage, ob die befragte Person weibliche Beschneidung befürwortet oder ablehnt.
Und was hast du da rausgefunden über Motivation, über Gründe?
Sehr unterschiedlich. Also es gab einmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die waren relativ interessant, denn es hat sich herausgestellt, dass die weiblichen Befragten tendenziell mehr wussten über die Folgen von weiblicher Beschneidung, also über die medizinischen negativen Folgen. Und andersrum haben aber Frauen eher zugestimmt, die eine Fortführung unterstützen.
Das würde sich eigentlich widersprechen. Und hast du rausfinden können, warum die einige Frauen sagen, ja, wir würden es fortführen?
Ich konnte es durch meine Bachelorarbeit, durch die Informationen, die ich erhoben habe, konnte ich es nicht rausfinden. Aber anhand von der Literatur habe ich die Vermutung aufgestellt, dass es einfach daran liegt, dass für Frauen die soziale Zugehörigkeit und eine soziale Anerkennung in der Gruppe ist so wichtig, dass die negativen Folgen von weiblicher Beschneidung weniger wichtig sind. In der Literatur und auch in den Interviews, die ich geführt habe, kam eben raus, dass es ganz viel mit Zugehörigkeit, mit Anerkennung im Dorf oder in der Ethnie zu tun hat.
Deine Bachelorarbeit ist fertig. Du machst jetzt deinen Master in München. Bleibst du an dem Thema dran?
Mal sehen, wenn es sich ergibt, bleibe ich daran, aber auf jeden Fall bleibe ich insofern noch ein bisschen dran, weil ich Anfang Oktober noch auf einem Kongress zu dem Thema reden werde.
Friederike Butcher hat ihre Bachelorarbeit über weibliche Beschneidungen geschrieben und sie hatte uns auch gemeldet, dieses Thema vorgeschlagen, weibliche Beschneidungen, hier für eine Stunde Liebe. Das könnt auch ihr gerne tun, wenn ihr jetzt sagt, ah, da gibt's ein Thema, das wäre total spannend, wenn ihr da mal was zu macht. Schreibt uns gerne Vorschläge, mail@deutschlandfunknova.de und an diese Adresse wie immer auch gerne Lob, Kritik oder Anmerkungen. Das war's für heute, das war eine Stunde Liebe. Danke für euer Interesse. Für dieses auch recht harte Thema. Ich bin Till Opitz, bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.